Herzlich willkommen und verschneite Grüße an diesem 24. November. Bei uns in Berlin hat's geschneit. Es ist offiziell Winter für mich. Perfekte Podcast-Zeit also. Schön, dass ihr das auch so seht und heute wieder dabei seid. Und bei den Themen heute, da wird uns direkt wieder warm. Wir sprechen heute darüber, warum die Verordnungen von Testosteron zugenommen haben und welche Körperwerte sich durch die Einnahme von Antidepressiva verändern können. Außerdem gibt es jetzt wasserfreie Augentropfen, die bei trockenen Augen eingesetzt werden können. Und wir klären die große Frage: Schützt die Einnahme von Vitamin D vor Atemwegsinfekten? Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Mein Name ist Benedikt Richter und jetzt geht's los. Vergangene Woche haben wir hier über den Trend Fiber Maxing gesprochen, also die erhöhte Zufuhr von Ballaststoffen. Und in dieser Woche geht es um T-Maxing. T, das steht natürlich für Testosteron. Und dieser Trend schlägt sich tatsächlich in den Statistiken nieder. Eine Studie von Bremer Epidemiologen zeigt eine drastische Zunahme von testosteronhaltigen Arzneimitteln auf Rezept. Der Hashtag, mit dem junge Männer angesprochen werden sollen, lautet Low T, also wenig T. Low T sei schuld daran, dass man sich als Mann müde und antriebslos fühlt, aber auch daran, dass man keinen Partner hat und auch daran, dass man sich nicht männlich genug fühlt. Die Lösung gegen solche Probleme: Testosteronspiegel erhöhen mittels Substitution mit entsprechenden Arzneimitteln. Das sogenannte T-Maxing. T-Maxing führt zu mehr Männlichkeit und mehr maskulinen Eigenschaften, mehr Erfolg im Sport, Beruf und natürlich bei möglichen SexualpartnerInnen. Soweit die Theorie. Verschreibungspflichtiges Testosteron zuführen aufgrund von Social-Media-Empfehlungen. Da wird man als PTA natürlich hellhörig. Wir schauen uns den Trend daher mal ein bisschen genauer an. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass die Symptome, die wir gerade genannt haben, tatsächlich auf einen Hypogonadismus zurückzuführen sein können, also eine Funktionsstörung der Hoden. Die Prävalenz liegt allerdings bei ansonsten gesunden Männern unter 50 Jahren bei nur rund 4%. Erst mit dem Alter lässt die Testosteronproduktion natürlicherweise nach. Der Missbrauch anaboler Steroide führt zu einem erhöhten Risiko für Hypogonadismus, aber auch Übergewicht oder Diabetes. Die Supplementation von Testosteron, wenn man gesund ist, wiederum kann zu zahlreichen Nebenwirkungen führen. Akne und andere Hautreaktionen, Wassereinlagerung, Abnahme der Fruchtbarkeit bis zur Unfruchtbarkeit, höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Blutgerinnungsstörungen, Leberschäden und ein höheres Risiko für Prostatakrebs. Trotz der niedrigen Prävalenz und dem großen Spektrum an unerwünschten Wirkungen zeigt eine aktuelle Studie, dass das Verordnungsvolumen von testosteronhaltigen Arzneimitteln in Deutschland zwischen 2005 und 2023 um 415% angestiegen ist. So heißt es in der jetzt im Bulletin für Arzneimittelsicherheit erschienenen Studie. Laut den Bremer Forschenden erscheint es nicht plausibel, dass sich die Prävalenz der zugrunde liegenden Indikation in diesem Ausmaß geändert hat. Daher liegt der Verdacht nahe, dass der starke Anstieg in Teilen auf einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch zurückzuführen sein könnte. Die Epidemiologen werteten für ihre Arbeit die Daten der sogenannten Pharmakoepidemiologischen Forschungsdatenbank, abgekürzt GEPHARD, aus, die Abrechnungsdaten von 4 gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland umfasst. Auffällig war, dass der Anstieg bei den 20- bis 29-jährigen jungen Männern in diesem Zeitraum am höchsten war. Gleichzeitig sei in dieser Altersgruppe der Anteil der HausärztInnen als Erstverordner gestiegen. Die meisten Verordnungen stammen allerdings von Urologen. Über alle Altersgruppen hinweg habe sich bei etwa einem Drittel der Patienten mit einer Erstverordnung keine Diagnose in den Abrechnungsdaten gefunden, die auf eine zugelassene Indikation hinweisen könne. Und bei denjenigen mit einem ICD-10-Code für Hypogonadismus habe es nur in etwa 60% der Fälle die nach Leitlinien erforderlichen 2 Messungen des Serum-Testosteronspiegels gegeben, mit der ein Hypogonadismus sicher diagnostiziert werden kann. Auffällig auch, dass bei den Verschreibungen insbesondere die leicht anzuwendenden transdermalen Präparate in dem untersuchten Zeitraum zugenommen hätten. Bis zum Jahr 2009 hatten intramuskuläre Injektionen des Sexualhormons die Verschreibung dominiert. Und fasst man das jetzt alles mal zusammen, liegt laut den Forschenden der Schluss nahe, dass auf Kosten der Allgemeinheit bzw. der gesetzlichen Krankenkassen testosteronhaltige Arzneimittel verschrieben würden, bei denen es sich um nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch handeln könnte, beispielsweise für den Muskelaufbau im Sport oder Leistungssport oder bei altersbedingtem Libidoverlust oder eben um Trends wie T-Maxing zu bedienen. Und das ist gar kein deutsches Problem, weil ein solcher Anstieg sei auch in anderen Ländern zu verzeichnen gewesen, schreiben die Forschenden. Natürlich könnten die Studiendaten nicht konkret belegen, dass es sich um Missbrauch handle, die Anzeichen sprechen aber dafür, sagen die WissenschaftlerInnen. Also, während Testosteron von einigen Menschen recht leichtfertig zugeführt wird, haben die Antidepressiva den Ruf weg, schwere Nebenwirkungen zu verursachen und werden oft eher ungern genommen. Nächstes Thema. Uns in der Apotheke kommt da oft die Aufgabe zu, aufzuklären und über potenzielle Nebenwirkungen aufzuklären, um die Compliance zu fördern. Neue Studien zeigen, Antidepressiva beeinflussen Körperwerte wie Gewicht, Blutdruck und Cholesterin unterschiedlich. Das zeigt ein großer Review aus The Lancet mit mehr als 58.000 Studienteilnehmenden. Diese Veränderungen stehen nicht in Zusammenhang mit der stimmungsaufhellenden Wirkung, sondern es sind eigenständige körperliche Nebenwirkungen. Für die Beratung in der Apotheke bedeutet das, diese Effekte sollten mitgedacht werden, besonders bei PatientInnen mit Vorerkrankungen. Die Unterschiede beim Körpergewicht waren besonders auffällig. Während unter Agomelatin im Schnitt rund 2,5 Kilogramm verloren wurden, nahmen PatientInnen unter anderen Antidepressiva eher zu. Die stärksten Zunahmen traten unter Marprotilin und Amitriptylin auf, jeweils im Bereich von etwa 1,5 bis knapp 2 Kilogramm. Auch Milnazepran und Fluvoxamin führten zu moderaten Gewichtszunahmen. Moderne Antidepressiva wie Escitalopram oder Vortioxetin zeigten dagegen kaum Veränderungen. Weil viele PatientInnen Gewichtsschwankungen als belastend empfinden, kann ein Hinweis auf Selbstkontrolle des Gewichts oder eine Rücksprache mit dem Arzt sinnvoll sein. Auch das Cholesterin reagierte in den Studien je nach Wirkstoff unterschiedlich. Besonders Venlafaxin, Desvenlafaxin und Duloxetin führten zu einem leichten Anstieg des Gesamtcholesterins, teilweise unabhängig von einer Gewichtszunahme. Für PatientInnen mit bestehenden Herz-Kreislauf-Risiken oder erhöhten Fettwerten kann diese Information in der Apotheke durchaus wichtig sein, da auch kleine Veränderungen langfristig eine Rolle spielen könnten. Einige Antidepressiva beeinflussten auch den Blutzucker. Duloxetin führte im Durchschnitt zu einem moderaten Anstieg um etwa 0,3 Millimol pro Liter, während viele andere Wirkstoffe, darunter Sertralin, Bupropion oder Citalopram, keine erkennbaren Veränderungen zeigten. Für PatientInnen mit Diabetes oder erhöhtem Risiko kann das auch ein relevanter Hinweis sein. Auch Herz und Kreislauf reagierten unterschiedlich. Unter Amitriptylin kam es zu einem systolischen Blutdruckanstieg von fast 5 mm Quecksilbersäule. Unter Fluoxetin und Venlafaxin lagen die Werte im Bereich von rund 3 mm Quecksilbersäule. Duloxetin zeigt einen etwas geringeren Effekt. Nortriptylin wirkte dagegen eher blutdrucksenkend. Nortriptylin erhöhte aber den Puls im Schnitt um mehr als 13 Schläge pro Minute, während Fluvoxamin ihn spürbar senkte. Solche Veränderungen können für PatientInnen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen von Bedeutung sein. Das heißt, ein Hinweis auf regelmäßige Blutdruck- oder Pulskontrolle kann hier hilfreich sein. Das Spannende ist, dass das nicht nur Wirkstoff, sondern auch patientenabhängig sein kann. Die Auswertung zeigt, dass bestimmte Patientengruppen stärker betroffen sind als andere. Übergewichtige reagierten häufiger mit Blutdruck- und Leberwertanstiegen. Ältere PatientInnen zeigten eher Veränderungen beim Blutzucker. Der große Review zeigt deutlich, dass Antidepressiva sich stark darin unterscheiden, wie sie auf den Körper wirken. Für die Beratung bedeutet das, ein Hinweis auf mögliche Veränderungen wie Gewichtszunahme, Blutdruckschwankungen oder steigende Zuckerwerte kann PatientInnen helfen, Nebenwirkungen schneller zu erkennen. Wichtig ist, dass die Medikamente nicht selbstständig abgesetzt werden, sondern bei Auffälligkeiten der Arzt hinzugezogen wird. So kann die Therapie möglichst gut an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden und die Verträglichkeit verbessert sich. Passend zum Schnee, der vor meinem Fenster liegt, schließt sich unser nächstes Thema an. Denn wenn es draußen kalt wird, dann drehen wir die Heizung auf und schon haben wir es im Inneren schön warm, aber auch trocken. Und das kann zu Problemen bei den Augen führen. Trockene Augen haben wieder Saison. Und die Beratung dazu, die finde ich sehr herausfordernd. Vor allem, weil es so viele unterschiedliche Präparate gibt. Besonders toll ist immer, wenn KundInnen nach einem ganz bestimmten Produkt fragen, aber dessen Namen nicht mehr kennen. Sie wissen aber, dass es eine blaue Flasche war. Dann geht die Detektivarbeit für uns los. Ich habe für solche Fälle in unserer digitalen Sichtwahl ein Regal erstellt, das alle befeuchtenden Augentropfen zeigt, die wir da haben. Das kann ich immer super den KundInnen zeigen und fragen, kommt ihnen irgendwas davon bekannt vor? Das hilft manchmal ein bisschen. Ein spannendes neues Produkt gibt es jetzt, aber das wird wohl nicht in die Sichtwahl kommen, weil es verschreibungspflichtig ist. Schwierig auszusprechender Name, Vevüzie, 1 Milligramm pro Milliliter. Ich garantiere übrigens nicht, dass das korrekt ausgesprochen war. Wir machen aber vorher, bevor wir uns das Produkt angucken, noch ein bisschen Augenkunde. Die Tränenflüssigkeit wird am Oberlid gebildet und durch den regelmäßigen Lidschlag des Auges gleichmäßig über die gesamte Hornhaut verteilt, wie bei so einem Scheibenwischer. Sie dient der Reinigung und Befeuchtung des Auges, zur Abwehr von Viren und Bakterien und zum Herausschwemmen kleiner Fremdkörper im Auge. Bei einer Keratokonjunktivitis sicca ist diese notwendige Benetzung des Auges mit Tränenflüssigkeit gestört. Es entsteht durch eine Verminderung der Tränenmenge oder durch eine verstärkte Verdunstung der Tränenflüssigkeit. Also das trockene Auge kann man damit in eine hyposekretorische, das ist die verminderte Tränenproduktion, und eine hyperevaporative Form, das ist dann die verstärkte Verdunstung, unterteilt werden. Bei beiden Formen liegt eine Entzündungsreaktion auf der Augenoberfläche vor. Neben der Hornhaut können davon auch die Bindehaut sowie die Tränendrüsen betroffen sein. Diese Entzündung kann auch anderen Augenerkrankungen den Weg ebnen und das Sehvermögen dauerhaft beeinträchtigen. Deshalb trockene Augen gar nicht so unbedingt eine Lappalie. Bessern sich die Beschwerden eines trockenen Auges trotz regelmäßiger Anwendung von Tränenersatzmitteln nicht, dann kommen bei Erwachsenen meist Augentropfen mit Cyclosporin A zum Einsatz. Der Wirkstoff gehört zur Gruppe der Immunsuppressiva und wird zur Verminderung von Entzündungsreaktionen eingesetzt. In der Regel stellt sich eine deutliche Verbesserung der Symptome nach vierwöchiger Therapie ein. So, ein Immunsuppressivum im Auge. Warum das? Cyclosporin wirkt als sogenannter Calcineurin-Inhibitor. Beim Calcineurin handelt es sich um ein Enzym, das in der Immunantwort eine wichtige Rolle spielt. Wird die Funktion dieses Enzyms blockiert, dann wird das Immunsystem unterdrückt. Cyclosporin weist damit immunsuppressive Eigenschaften mit antientzündlicher Wirkung auf. Am Auge wird unter anderem die Bildung von Entzündungsproteinen gehemmt. Der Zelltod entzündeter Bindehautzellen wird blockiert, sowie die Anzahl an Becherzellen erhöht. Die Becherzellen im Auge sind für die Befeuchtung und Stabilisierung des Tränenfilms wichtig. Cyclosporin A ist ein lipophiler Wirkstoff. Um eine Verabreichung in Form wässriger Augentropfen überhaupt möglich zu machen, sind die bisher bekannten Fertigarzneimittel als Emulsionen unter Verwendung von Tensiden und Emulgatoren erhältlich. Und hier kommt jetzt das neue Präparat Vevucie ins Spiel. Die Augentropfen sind nämlich vollkommen wasserfrei. Als Lösungsmittel für den Wirkstoff kommen semifluorierte Alkane zum Einsatz. Diese chemischen Verbindungen enthalten sowohl fluorierte als auch nicht fluorierte Kohlenwasserstoffketten und sind gut zur Lösung lipophiler Wirkstoffe geeignet. Für die chemieinteressierten PTA unter uns, in Vevucie wird die Verbindung PA-Fluor-Butyl-Pentan verwendet. Durch Einsatz dieser amphiphilen Flüssigkeit braucht es keine zusätzlichen oberflächenaktiven Substanzen und Konservierungsmittel. Vorteilhaft ist außerdem, dass sich der Wirkstoff nach dem Auftropfen sehr gut auf der Oberfläche der Hornhaut verteilt und die lipophile Flüssigkeit das Verdunsten von Tränenflüssigkeit hemmt. Auch noch schön zu wissen, semifluorierte Alkane weisen eine sehr niedrige Oberflächenspannung auf. Das Volumen eines Tropfens liegt bei nur rund 11 Mikroliter und ist damit deutlich kleiner als das eines wässrigen Tropfens, der ca. 50 Mikroliter misst. Neben Perfluorbutylpentan ist als weiterer Wirkstoff auch eine kleine Menge Ethanol enthalten, was zusätzlich die Penetration des Wirkstoffs in die Hornhaut verbessert. Diese neuartige Technologie zur Herstellung von Augentropfen mit semifluorierten Alkanen als Lösungsmittel wird im Übrigen auch als ISOL-Technologie bezeichnet. Was sollten wir jetzt bei der Abgabe von Vevucie Augentropfen unbedingt noch sagen? Soweit vom Arzt nicht anders verordnet, beträgt die empfohlene Dosis zweimal täglich ein Tropfen in jedes Auge. Zwischen den Anwendungen ist ein Abstand von 12 Stunden einzuhalten. Bei der Applikation sind die allgemeinen Regeln zur Anwendung von Augentropfen zu beachten. Also aus hygienischen Gründen vor der Applikation die Hände waschen, den Kopf nach hinten neigen und das Auge weit öffnen. Anschließend kann ein Tropfen in den äußeren Augenwinkel getropft werden. Das Auge dann 30 Sekunden geschlossen halten und den Tränenkanal durch leichten Druck auf den Augeninnenwinkel verschließen. Während der Anwendung darf die Tropferspitze das Auge oder die Finger nicht berühren. Pro Auge sollte immer nur ein Tropfen appliziert werden. Wendet der Patient neben den Cyclosporin-A-haltigen Augentropfen noch andere Augenarzneimittel an, dann muss zwischen den einzelnen Anwendungen ein Abstand von 15 Minuten eingehalten werden. Kontaktlinsen müssen grundsätzlich aus dem Auge herausgenommen und dürfen ebenfalls erst 15 Minuten nach der Anwendung wieder eingesetzt werden. Aufgrund der besonderen Eigenschaften des Lösungsmittels kann es sein, dass der Patient nicht spürt, wenn der Tropfen ins Auge fällt. Es kann daher hilfreich sein, dass eine weitere Person überprüft, ob ein Tropfen das Auge erreicht hat. Nach dem Öffnen der Augentropfenflasche kann diese für maximal 4 Wochen verwendet werden. Während des Anwendungszeitraums sind die Tropfen bei Raumtemperatur zu lagern. Aufgrund der fluorierten Alkane als Inhaltsstoffe müssen die Augentropfen über den Hausmüll entsorgt werden, keinesfalls über die Toilette oder das Waschbecken. Und last but not least, weil der Wirkstoff Cyclosporin A als Immunsuppressivum die Abwehr gegen Infektionen beeinträchtigen kann, sollten die PatientInnen bei den geringsten Anzeichen einer möglichen Augeninfektion Rücksprache mit ihrem Arzt halten. Ja, wenn es draußen kalt wird, steigt nicht nur die Anfrage nach befeuchtenden Augentropfen. Auch Vitamin D ist wieder ein heißer Kandidat und es hält sich hartnäckig, dass Vitamin D eine wichtige Rolle dabei spielt, ohne Atemwegsinfekte durch die Zeit zu kommen. Wir wissen, Vitamin D stärkt die angeborene Immunabwehr und hilft dem Körper, Krankheitserreger schneller zu bekämpfen. Beobachtungsstudien zeigten, dass Menschen mit niedrigen Vitamin D-Spiegeln häufiger an Atemwegsinfekten leiden. Schon 2021 hatte eine große Meta-Analyse mit über 37.000 Teilnehmenden einen leichten Schutzeffekt feststellen können. Damals deuteten die Ergebnisse darauf hin, dass eine regelmäßige Einnahme von Vitamin D das Risiko für Atemwegsinfekte etwas verringern könnte. Seitdem sind aber neue und größere Studien erschienen. Ein internationales Forscherteam hat jetzt mal alle verfügbaren doppelblinden und randomisierten Studien zu Vitamin D geprüft, die bis Ende April 2024 veröffentlicht wurden. Grundlage war ein vorab festgelegtes Protokoll, das im Prospero-Register eingetragen wurde. Das ist ein Gütesiegel für wissenschaftliche Transparenz. Eingeschlossen wurden nur Studien, die Vitamin D3, D2 oder Calcidiol zur Vorbeugung akuter Atemwegsinfekte untersucht hatten, bei denen die Teilnehmer zufällig Vitamin D oder Placebo erhielten und bei denen Infektionen prospektiv erfasst und als Wirksamkeitsziel definiert waren. Dadurch sollten Zufallsergebnisse und fehlerhafte Nachbeobachtungen vermieden werden. Am Ende flossen Daten von über 64.000 Teilnehmenden aus 46 Studien in die Auswertung ein, darunter 6 neue Studien mit rund 19.000 Personen. Ja, das Ergebnis fiel eindeutig aus. Personen, die Vitamin D einnahmen, erkrankten nicht seltener an Atemwegsinfekten als diejenigen in der Placebo-Gruppe. Auch bei genauerer Betrachtung einzelner Gruppen, etwa Kinder, Senioren, Menschen mit niedrigem Vitamin-D-Spiegel oder unterschiedlichen Dosierungen, zeigte sich kein Vorteil. Ob täglich, wöchentlich oder monatlich eingenommen, die Häufigkeit von Atemwegsinfekten blieb gleich. Zudem traten keine zusätzlichen Nebenwirkungen durch Vitamin D auf, auch schön zu wissen. Schwere unerwünschte Ereignisse wie Nierensteine oder Kalziumüberschuss waren in beiden Gruppen ähnlich selten. Damit ist der zuvor vermutete leichte Schutzeffekt, den ältere und kleinere Studien gezeigt hatten, durch die neuen Daten nicht mehr zu bestätigen. Für PTA bleibt Vitamin D aber trotzdem ein wichtiges Thema in der Beratung, aber nicht als Wundermittel gegen Erkältung. Daher hier nochmal die wichtigsten Punkte für den HV. Vitamin D ist essentiell. Es unterstützt Knochen, Muskeln und Immunsystem und trägt zu einer normalen Abwehrfunktion bei. Besonders im Winter liegt der Vitamin-D-Spiegel vieler Menschen unter dem empfohlenen Bereich von 30 bis 50 Nanogramm pro Milliliter. Eine tägliche Dosierung von 800 bis 2000 internationalen Einheiten ist sicher und hält den Spiegel langfristig stabil. Vitamin D allein schützt nicht zuverlässig vor Atemwegsinfekten, kann aber ein wichtiger Baustein für eine stabile Abwehrkraft sein. Besonders bei längerer Einnahme oder höherer Dosierung sollte der Calcidiolspiegel alle 6 bis 12 Monate überprüft werden, um Unter- oder Überdosierungen zu vermeiden. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber mein Kopf ist voll für heute. Ich werde mich mal langsam auf den Weg in die Apotheke machen. Euch sage ich jetzt danke fürs Zuhören und ich wünsche euch eine entspannte und schöne Woche. Drücken wir uns allen die Daumen, dass der Dezember nicht gewohnt stressig wird in der Apotheke. Sollte das aber doch passieren, dann verspreche ich euch, dass wir es uns hier montags im Podcast entspannt machen. Nächste Woche zum Beispiel wieder, da bin ich wieder da. Bis dahin, gehabt euch wohl.